Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Queeres Broadway, Blim Blim und bodenständiger bayerischer Humor. Zwei Premieren, die für volle Säle sorgen dürften, hatten heute Abend Premiere. Ein neues Programm des Kabarettisten Gerhard Polt mit den Well-Brüdern an den Münchner Kammerspielen und Barry Koskis Berliner Neuinszenierung des Musicals La Cage aux Folles.
Ziemlich geschmacklos, doch auch ziemlich elegant. Der Kellner rechnet und küsst dir dabei die Hand. Der kluge Gigolo trifft Damen mit viel Geld hier im La Cage aux Folles.
Genau. Wer hat die Preise bekommen beim Max-Ophüls Filmfestival für den deutschsprachigen Nachwuchs? Auch das klären wir und schalten dann in die USA. Erschütternd ist das Ausmaß der Gewalt beim Mord Anfang Januar an dem jungen schwarzen Tyre Nichols. Jetzt veröffentlichte Videos zeigen, wie brutal 5 schwarze Polizisten bei einer Verkehrskontrolle vorgegangen sind. Das Opfer und seine Täter, allesamt Afroamerikaner. Eröffnet das eine neue Diskussion über Rassismus? Fazit Kultur von Tage. Man kann davon ausgehen, dass das wieder ein Kassenschlager wird an den Münchner Kammerspielen. Nach 8 Jahren gibt es einen neuen Abend des Kabarettisten Gerhard Polt mit den Well-Brüdern. Aschene Leich, eine Erblastkomödie. Es geht um unseren Umgang mit dem Lebensende und das Geschäft mit dem Sterben. Und für alle Nicht-Bayern sei erklärt, dass Aschene Leich keine schöne Leiche meint, sondern ein gelungenes Begräbnis bis hin zum feuchtfröhlichen Leichenschmaus im Wirtshaus.
Es ist natürlich bei der schönen Leich auch auf Kraft worden, gestritten worden, bis zur Messerstecherei, weil es sind ja auch Erben da oder vermutliche Erben oder Leute, wo man weiß, die kriegen nichts. Die alten Feindschaften wurden zum Teil schon auch mit da reingetragen.
Ich glaube, es ist so gehabt, eine schöne Leiche hat einfach einen hohen Unterhaltungswert für alle Teilnehmer.
Und ob der Unterhaltungswert heute Abend an den Münchner Kammerspielen auch hoch war, das kann der Theaterkritiker Christoph Leibold nach der Uraufführung beurteilen. Hallo, guten Abend.
Schönen guten Abend.
Gerhard Polt, inzwischen 80 Jahre alt, ist neben einem Leichenschauhaus, einer Sargtischlerei und einem Friedhof aufgewachsen. Das hat wohl bleibende Spuren hinterlassen, denn in diesem neuen Abend mit den Well-Brüdern geht es also genau um das, was nach dem Sterben passiert. Was für eine Geschichte wird da erzählt?
Na, wie Sie es schon angedeutet haben, ein Abend über das Geschäft mit dem Tod. Es geht um einen gewissen Pius Brenner, der ist Bestatter oder war Bestatter. Nekroökonom wird er mal genannt und Old Age Manager, denn sein Unternehmen florierte, weil er erstens gute Kontakte zu den Ärzten vor Ort hatte, immer wusste, wer stirbt und bei wem lohnt sich's, den sich zu krallen sozusagen als Beerdigungskunden. Es wird von Kunden geredet. Und er hat kooperiert mit dem Altenheim vor Ort. Auch das natürlich brachte das Geschäft nach vorne. Jetzt dieser Pius Brenner, der stirbt selber und es geht jetzt um die Vorbereitung für seine Beerdigung. Also wir sehen einen Chor, der probt fürs Begräbnis. Die Ex-Frau tritt auf, die noch den Schlüssel für die Villa hat und sich noch holt, was zu holen ist, den teuren Teppich und so weiter. Denn dieser Pius Brenner hat sich irgendwann natürlich eine Jüngere angelacht. Auch die tritt auf, die junge Alleinerbin. Polt selbst spielt verschiedene Figuren, aber vor allem den Geschäftsführer, der sozusagen Pius Brenner nachfolgt. Und den sehen wir zum Beispiel, wie er seine Mitarbeiter oder wir erleben ihn, wie er seine Mitarbeiter schult im richtigen Umgang mit Urnen.
Seid Sie wahnsinnig, hä? Hey, spüren Sie, da ist ein Kunde drin. Sie sind ein Närrisch, dann fällt der raus und können Sie einen Staubsauger holen und können den aufsaugen.
Ja, außerdem persifliert er dann oft so diesen Business-Sprech, weil auch die Bestattung ein Business ist. Und dann gibt's auch zum Beispiel eine Mitarbeiterehrung. Da bekommt eine Mitarbeiterin den silbernen Sargnagel in Bronze für ihre tollen Leistungen, weil sie teure Särge verkloppt hat.
Das Ganze auf Urbayerisch haben wir gehört, musikalisch unterstützt von den 3 Well-Brüdern. Was für Musik haben die diesmal aufzubieten? Sind das alles neue Stücke oder traditionelles mit neuen Texten?
Ein Mix, muss man sagen. Also Polt und die, früher waren es die Biermüsselblasen, dann ist Hanswell ausgestiegen, seither ist der Kali dabei und sie nennen sich Well-Brüder, Stoffel, Michael und Kali Well. Die spielen jetzt mit dieser leichten Veränderung seit 45 Jahren zusammen als Gespann und die haben ja schon mehrere solche Theaterrevuen auf die Beine gestellt. München leuchtet, die Redare, das ist bayerisch für Geld. Es waren immer große Erfolge an den Kammerspielen. Und das ist jetzt hier auch wieder so, dass die Well-Brüder in diesen Revuen ja in gewisser Weise einerseits Teil der Handlung sind. Also sie sind mal die Trauerkapelle, sie sind mal auch in dem Chor dabei, der für die Beerdigung probt. Und gleichzeitig sind das immer so Lieder, die Handlung dann auch, es ist natürlich auch keine stringente, durchgehende Handlung, sondern so ein loser Handlungsfaden, an dem Nummern aufgehängt sind. Das kommentieren sie dann mit Liedern und sind auch, bieten auch solche Nummern. Da haben sie eine breite Palette von Instrumenten, Tuba, Trompete, Klarinette, Harfe, Gitarre, Ukulele, Ziehharmonika, es wird immer wieder durchgewechselt. Und die Lieder, das sind Trauerweisen von Ich hatte einen Kameraden über Volkslieder zum Tod, die manchmal sogar recht auch schon feucht, das Feuchtfröhliche andeuten. Es gibt mal einen Rap mit Volksmusikinstrumenten, der wie so eine Art Werbung für Schnäppchenbegräbnisse ist, wo es am Schluss heißt, ja, sterben Sie schnell, weil sonst ist das Angebot weg. Und es gibt auch mal Gstanzl, das ist bayerisch, das sind so kurze, freche Lieder mit Kehrvers, so eine Mischung aus Gstanzl und Moritat. Wir hören mal rein.
Es klopft der Sinnsinnmann bei jedem anders an, drum weißt du nicht, wann das Mann, wie und wo und wann. Hier trank der Gschwindner Peter, man fand ihn drei Tage später. Auf sei Leich, da geh ich nicht, weil er zu meiner auch nicht geht. Carpe diem, liebe Leid, die letzte Masch steht schon bereit. Carpe diem, was vor drei, und bis schaust es dem vorbei.
Und zwischendurch erzählen dann die drei Well-Brüder, die ja 15 Geschwister daheim waren und schon als Kinder, weil der Vater Dorfschullehrer war und viel Volksmusik gemacht hat, immer auf Beerdigungen gesungen hat. Sie erzählen dann auch noch Anekdoten, die sie tatsächlich als Kinder erlebt haben auf Beerdigungen, Dachlawinen, die im Winter plötzlich von der Kapelle runterfallen und den Trauergästen in den Kragen und so weiter.
Regie für diesmal Rüdi Häusermann, bekannt für eher subtile Komik, versucht er, das Publikum jetzt auch mal ein bisschen aus seiner Komfortzone, sag ich mal, herauszuholen? Oder ist das einfach, ja, was zum Amüsieren mit Gerhard Polt und den Well-Brüdern, so wie man das seit eh und je kennt?
Ja, er versucht vor allem Gerhard Polt und die Well-Brüder aus der Komfortzone rauszuholen, weil die sind ja auch so gewisserweise so lebende Legenden und die könnten eigentlich immer das machen, was sie immer machen. Machen sie in gewisser Weise auch, aber sie haben sich den Rüdi Häusermann, einen Schweizer, dazugeholt, damit der mal ein bisschen mit ihnen arbeitet. Ja? Und der hat ja mit Marthaler zusammengearbeitet und es gibt tatsächlich so ein paar kleine melancholische Marthalerismen, da werden irgendwie ganz versonnen Stühle gerückt und dann entsteht so ein Geräusch, wie wenn man eine Bassseite etwas krumm streicht. Ja. Er hat kleine Choreografien mit ihnen erarbeitet, mit den Well-Brüdern, dass sie so zum Singen so leicht Tänzelschritte machen. Ich meine, Polt, der bleibt natürlich Polt. Seine Stärke ist so das Philosophieren, auch über die letzten Dinge. Da hätte ich noch einen kurzen Ausschnitt vorbereitet.
Was wollen Sie nicht alles haben, ne? A Work-Life-Balance wollen sie haben, ja, ein SUV wollen sie haben, aber das klingt nicht, da wollen sie einen Parkplatz noch dazu, ein Ding, ein iPhone wollen sie haben, alles haben, gell? Aber sterben, das wollen sie nicht, aber da werden sie noch spitzen.
Also da werden sie noch Augen machen, da werden sie noch spitzen. Also es hat schon auch immer mal so Philosophisches in diesem Humor und da passt der Rüdi Häusermann auch ganz gut dazu. Richtig unbequem wird es jetzt nicht an diesem Abend. Was auch nicht so gut passt, also Polt ist auch super in dieser gesellschaftssatirischen Seite, die drin steckt. Das geht manchmal nicht ganz zusammen mit dem, was Häusermann so vorhat. Es gibt so ein paar Durchhänger, manchmal holpert es ein bisschen, aber insgesamt ist es eine durchaus gelungene, unterhaltsame Sache.
Ganz kurz, was passiert eigentlich jetzt mit der schönen Leich? Gibt es die überhaupt?
Ja, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Die passiert eigentlich nicht. Wir sehen zwar eine Beerdigung, wo die Witwe Selfies macht und der Kranz mit dem DHL-Boten kommt, aber dann ist der Wirtshaussaal leer, die Kapelle spielt draußen im Gang und Polt sitzt als Pfarrer allein am Tisch und dann, weil keiner da ist, fängt er an, die Suppe zu löffeln. Und das ist insofern bemerkenswert. Sein erster Auftritt in den 70ern, da hat ihn Jakube, auch ein Komödiant auf die Bühne geholt, hat gesagt, du bist mein Gast. Er hat ihn sozusagen entdeckt und hat gesagt, du musst nichts machen, du sitzt einfach da und isst was. Und der Polt war so grandios und hat dem Hube die Schau gestohlen. Und so ging seine Karriere los, ja, mit diesem Essen. Und jetzt sitzt er wieder da. Und du hast, Sie haben es gesagt, vor 8 Jahren hat er den letzten Abend in den Kammerspielen gemacht, die letzte Neuproduktion. Jetzt ist er 80. Wer weiß, ob der, das kann sein, dass das die letzte Polt-Revue ist. Und es schließt sich ein Kreis. Es war irgendwie ein ganz berührender Moment. Er isst wieder die Suppe, wie gesagt, bei seinem ersten Auftritt an den Münchner Kammerspielen. Das wurde überhaupt nicht ausgewälzt. Das war was für Kenner. Aber da hat einen irgendwie was angeweht.
Erschene leicht, die neue Produktion von Gerhard Polt und den Wellbrüdern an den Münchner Kammerspielen. Ich glaube, ich bräuchte Untertitel. Im Februar sind schon alle Vorstellungen ausverkauft. Im März geht's weiter und dafür beginnt der Vorverkauf am kommenden Mittwoch, dem 1. Februar. Christoph Leibold, danke, schönen Abend noch.
Ich sag für Gott.
Barry Kosky, Ex-Intendant der Komischen Oper Berlin, ist dort immer noch Hausregisseur und bekannt dafür, dass er mit leichteren Stoffen, Musicals und Operetten zu Hochtouren auflaufen kann. Jetzt hat er sich Jerry Hermans La Cage au Folle vorgenommen. Ein Käfig voller Narren.
Ich bin, was ich bin. Sagt jetzt nicht toll, sagt jetzt nicht tragisch. Ich stoß in mein Horn, vorn nennen sie's Krach, ich nenn es magisch, denn wen juckt, ob ich Federn liebe, Glanz und Dieben, ja, guckt, aber guckt aus anderen Perspektiven, lebt falsch vor euch hin, bis ihr auch laut raushaut. Ich bin, was ich bin. Ich bin, was ich bin. Kein tut mir leid. Kein nur im Rahmen.
Ich bin, was ich bin, aus dem Musical La Cage au Folle, neu inszeniert von Barry Kosky an der Komischen Oper Berlin. Und für Fazit kommt André Mumot direkt aus der Premiere. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Nicht nur in der queeren Community war und ist dieses Musical Kult, aber dort vielleicht besonders. Ursprünglich war das ja ein französischer Theatererfolg, aber bei uns kannte man vor allem den Film, ne? Ein Käfig voller Narren aus dem Jahr 1978, Mitte der 80er. Kam dann auch das Musical nach Deutschland, uraufgeführt im Berliner Theater des Westens. Interessant also, wie die queere Familie, die in diesem Stück ja den konservativen Heteros im Grunde in allen familiären Werten überlegen ist, wie die heute dargestellt wird. Steckt da überhaupt noch Sprengkraft drin?
Da steckt, glaube ich, schon noch eine ganze Menge Sprengkraft drin. Ob das heute Abend so in den Mittelpunkt gerückt wurde, ist eine andere Frage. Ich glaube, heute ging es eigentlich eher darum, so eine große Umarmung zu veranstalten zwischen dem, was auf der Bühne und dem, was im Publikum passiert, auch mit dem Publikum, mit dem queeren Publikum auch, das zahlreich erschienen ist. Das konnte man sehen. Es gab auch Kostümierungen im Publikum. Das ist ja auch nicht unbedingt immer an der Tagesordnung bei Berliner Premieren. Da steckt immer noch ein Aufbegehren drin gegen eine normierende Gesellschaft. Aber heute funktioniert das natürlich ein bisschen anders als zum Beispiel in den 80er Jahren. Das sind aber eher dann so feine Nuancen, glaube ich, die sich in die Inszenierung von Barry Kosky dann so hinein bewegen oder die er da so aufnimmt, einfach ein Feingefühl für die Figuren, was nämlich zum Beispiel in diesem Original, so ist auch in dem Film von 1978, wenn man sich daran noch erinnert, da sind diese beiden alten Homosexuellen schon sehr giftig zueinander. Das entspricht so genau diesem Klischee, die meckern den ganzen Tag aneinander rum, die sind eigentlich nur biestig, dann merkt man aber, sie haben sich doch sehr, sehr gern, sie lieben sich, sie sind lange zusammen. Das war eben besonders deutlich, fand ich heute Abend. Peter Renz und Stefan Kurt spielen dieses Paar. Und das steht keine Sekunde lang außer Frage, wie gern die sich haben, wie im Grunde respektvoll sie miteinander umgehen, wie sehr sie sich lieben. Das ist also so eine etwas weichere, gegenwärtigere Vorstellung von einer homosexuellen Beziehung.
Jerry Herman ist einer der wichtigsten Musical-Komponisten der Nachkriegs-Broadway-Ära. Zwei andere Erfolgsmusicals hatte er, Hello Dolly und Mame. Die hatten in Deutschland keinen so großen Durchbruch, aber La Cage au Folle eben schon. Wie wirkt denn diese Musik inzwischen? Ist die immer noch mitreißend?
Also erstmal ist da dieser Song, diese Hymne der queeren Bewegung, auch der Travestiebewegung oder der Drag-Queen-Bewegung, die das Musical stark prägt. Das kommt immer wieder vor.
Aber da denkt man ja an Gloria Gaynor.
Ja, aber ich muss sagen, wenn man das mal hört, wie man es heute gehört hat, so wie es Jerry Herman komponiert hat, nämlich auch für ein großes Musical-Orchester, dann hat es eine ganz andere Kraft. Ja. Die aus den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, das ist der Augenblick kurz vor Ende des ersten Aktes. Das ist der Moment, wo die Zaza bzw. der Alban, die große Drag Queen, sich selbst damit auseinandersetzen muss, dass er womöglich verstoßen wird von der eigenen Familie. Das ist ein ganz stiller, ein starker Moment von Stefan Kurt, übrigens hinreißend gespielt. Das ist kein großer Sänger. Das soll er auch gar nicht sein. Das ist ein Interpret dieser Rolle und der überstrahlt an diesem Abend übrigens auch das gesamte Ensemble mit einer ungeheuer differenzierten, sehr komödiantischen, aber auch sehr intensiven Darstellung. Und dieser Song taucht in ganz unterschiedlichen Formen im Musical auf, eben auch mit großer Kraft. Und das ganze Ensemble singt den Song, der Chor, dazu wird getanzt. Das sind berauschende Momente, die auch auf der Bühne entsprechend berauschend wirken, weil sie auch so präsentiert werden. Mhm. Das hat auch Barikoski im Vorfeld schon gesagt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass so ein Stück überhaupt mit der Originalbesetzung und in der Originallänge noch gespielt werden kann. Am Broadway leistet sich das im Grunde genommen keiner mehr. Da wird kein großes Orchester mehr engagiert, weil es viel zu teuer wäre. Hier konnte man richtig Gas geben und diese Musik entfalten. Wenn man die so nur so mit 2, 3 Instrumenten durchspielt, dann wirkt sie, glaube ich, sehr trivial. Heute Abend konnte sie glänzen und das Orchester hat richtig Gas gegeben.
Toll. Bei den Kostümen und dem Bühnenbild können sich die kreativen Köpfe ja in diesem Musical auch austoben. Mhm. Also das ist wahrscheinlich auch ein großer Spaß für die Augen.
Es ist ein Spaß für die Augen. Das Bühnenbild besteht hauptsächlich aus so bunten Paradiesvögel-Vorhängen, die immer wieder unterschiedliche Bühnenbildteile nach vorne rücken. Da gibt es zum Beispiel ein Wohnzimmer dieses schwulen Paars. Das ist schon sehr lustig auf die Spitze getrieben. Das besteht eigentlich nur aus großen Penissen und so einer Tom of Finland Wandtapete. Das ist schon sehr starker Tobak eigentlich, aber auch eben natürlich ironisch gebrochen. Grandios sind wirklich die Kostüme von Klaus Bruns. Nicht zuletzt die, die Stefan Kurt dann als Drag Queen trägt. Da ist er mal als Marlene Dietrich zu sehen, mal als Shirley Bassey, die diesen Song ja auch immer wieder gesungen hat. Mhm. Oder eben auch dann als Queen Elizabeth die Erste. Das sind großartige Kostüme, die dann auch von den zahllosen Drag Queens auf der Bühne aufgenommen werden. Das Stück beginnt damit, dass 50 Drag Queens wow. auf der Bühne stehen. Das ist schon opulent und allein dafür lohnt es sich schon, sich das anzuschauen.
Bei der Uraufführung der Deutschen im Theater des Westens hat Helmut Baumann damals den Dragstar Zaza gespielt. Inzwischen ist er 84 Jahre alt und hat tatsächlich eine kleine Rolle bekommen. Wen spielt er denn? Also wurde wahrscheinlich gefeiert, oder?
Er wurde gefeiert. Er wurde schon mit einem großen Applaus begrüßt, als er im ersten Akt einmal nur ganz kurz über die Bühne gelaufen ist und sehr schönerweise dem Darsteller der Zaza, Stefan Kurt, eine Rose überreicht hat, wie so eine symbolische Stafette, die da weitergegeben wurde über die Jahrzehnte. Am Ende hat er dann aber noch tatsächlich ein Duett gesungen, hat getanzt in einer Chorusline, hat noch einen großen Auftritt hingelegt mit einer ungeheuren Vitalität und Stärke der Stimme und auch übrigens in Drag natürlich, als Jacqueline, die Restaurantbesitzerin. Das ist ein fabelhafter Auftritt und ein sehr rührender Auftritt gewesen und hat das ganze Publikum verzaubert, wie der gesamte Abend. Wobei ich schon noch ein kleines bisschen was einschränken möchte, weil die komödiantischen Szenen sind manchmal doch ein bisschen arg übersteuert. Die sind manchmal ein bisschen arg albern und überdreht. Da hätte ich mir gewünscht, dass Barikoski sich getraut hätte, da mal ein wenig runterzufahren, damit dann die großen komödiantischen Ausbrüche auch noch umso besser funktioniert hätten. Aber insgesamt ist vor allen Dingen eben Stefan Kurt eine Offenbarung an diesem Abend und das Publikum hat am Ende in den Sitzen gestanden und gefeiert.
André Mumot über Barikoskis Neuinszenierung des Musicals La Cage aux Folles. An der Komischen Oper Berlin Tickets gibt's auch hier erst für die Vorstellungen ab März. Vielen Dank. Das Filmfestival Max-Ophüls-Preis feiert traditionell die Vielfalt des deutschsprachigen Nachwuchsfilms. Zum 44. Mal wurden heute Abend in Saarbrücken die Preise verliehen und gewonnen hat der Spielfilm Alaska von Max Gleschinski. Laut Juryurteil erzählt er auf eigensinnige Weise von einer zerrütteten Familie, die an der Mecklenburgischen Seenplatte zusammenkommt. Ausgezeichnet auch für den episodenhaften Naturalismus, für den sich Max Gleschinski entschieden hat.
Also ich habe den von Anfang an so gedacht. Ich glaube, das liegt daran, weil ich es total schön finde, ganz authentische Figuren mit einem sehr alltäglichen Konflikt ja fast zu nehmen und dann aber den Figuren eigentlich durch den Film wie so eine Art Podest zu geben. Und ich glaube, deswegen kam ich dazu, das eben in diese Kapitel zu packen. Es sind plötzlich so wie Romanfiguren, die eben jeder ihren eigenen Teil von diesem Film haben, den sie ausfüllen dürfen. Und ich finde, das vergrößert sie in gewisser Weise. Also abgesehen davon, dass es einen Film jetzt über diese Menschen gibt, haben sie in diesem Film ihren ganz eigenen Platz.
Max-Ophüls-Preisträger Max Gleschinski. Das klang jetzt noch ein bisschen abstrakt. Wir wollen das, was er gesagt hat, und seinen Film gleich mit Leben füllen. Patrick Wilinski hat das Filmfestival für uns beobachtet. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Ja, was für Figuren, was für eine Geschichte zeigt er denn in Alaska?
Ja, wir begegnen zunächst einer Frau auf einem DDR-Kajak, den wir da sehen, auf der Seenplatte in Mecklenburg, wie sie paddelt, ganz alleine für sich ist, irgendwie auf der Flucht. Vor sich selbst, würde man sagen. Später merken wir, dass es eine Flucht ist vor dem Bruder, der jagt sie. Es geht um Geld, es geht um ein Erbe, das es da gibt. Wir lernen diese Ostfamilie kennen als zersprengtes letztendlich ja Konglomerat an Biografien, die dann versuchen, um diese Seenplatte herum sich wieder neu zu erfinden. Das ist sehr interessant, weil wir merken, wie sehr diese Ostvergangenheit diese Figuren geprägt hat und wie sehr sie versucht haben, nach der Wende in diesem Umland herum sich ein Leben aufzubauen und wie häufig das auch gescheitert ist. Und spannend ist, dass in Alaska auch eine dritte Figur eingeführt ist, eine Frau mit Migrationshintergrund. Und man merkt, dass in den letzten 30 Jahren an der Seenplatte in Mecklenburg eben nicht nur diese Biografien aus dem Osten eine Rolle gespielt hat, sondern eben auch andere Biografien. Und wie der Regisseur das hier wirklich literarisch verdichtet, könnte man sagen, auch sehr poetisch, auch sehr zurückgenommen, das war schon herausragend in diesem Wettbewerb und es ist sicherlich ein Glücksfall, dass gerade dieser Film gewonnen hat, weil er beides verbindet. Intelligentes Geschichtenerzählen mit einem wunderschönen Zugriff auf Bilder und Atmosphären.
Soll mal nachfragen, wie alt sind denn die Mitglieder dieser Familie? Also wie viel haben die von der DDR selbst erlebt?
Ja, die waren so sicherlich noch Kinder, als die DDR zu Ende gegangen ist. Und man merkt, dass einige weggegangen sind aus dem Osten. Aber unsere Hauptfigur, diese stumme Frau, die ist geblieben, hat den Vater gepflegt und ist nichts mehr in ihrem Leben passiert, außer die Pflege an diesem Vater. Aber für sie, das ist in Ordnung für sie. Und ihr wird immer dieser Vorwurf gemacht, du hast nichts aus deinem Leben gemacht. Du hättest doch damals nach der Wende etwas machen können. Und es ist sehr interessant, dass dieser Film, und er steht damit in einer Reihe von drei anderen Filmen, die wir hier gesehen haben, diese Ostbiografien als Thema nimmt, aus einer Perspektive von heute, von Regisseuren, die erst auch um 1990 geboren worden sind. Das ist sehr spannend, wie hier gegenwärtige Fragen verhandelt werden, auch sehr politische Fragen letztendlich von Filmemachern, die dieses Land, DDR, ja eigentlich gar nicht kennen.
Mhm. Der zweitwichtigste Preis beim Max-Ophüls-Festival ist der Regiepreis. Lukas Nattrath bekommt ihn für seinen Film Letzter Abend. Ich weiß, dass Ihnen der besonders gut gefallen hat. Warum?
Ja, Riesenlob an die Jury. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass sie so einen eigenständigen Film, der auch kein großes Thema vor sich herschiebt, überhaupt, ja, bedenken mit einem Preis. Es ist die Geschichte eines Pärchens aus Hannover, das will nach Berlin ziehen. Und dieser letzte Abend, der Titel verrät es schon, in dieser alten Wohnung, da werden Freunde eingeladen, es erscheinen auch ungebetene Gäste. Und bei diesem Essen implodieren und explodieren an diesem Tisch unterschiedliche Egoismen, Lebenslügen werden offenbart. Das erinnert manchmal an so einen sehr modernen Tschechow-Stoff, aber auch an das Kino von Cassavetes, weil das ist so präzise, energisch um ein wirklich herausragendes Ensemble von eigentlich unbekannten jungen Schauspielern gedreht. Es ist tragisch und lustig. Ich kann es eigentlich nicht fassen, dass dieser Film nur 4.000 Euro gekostet hat, wow, in einer Woche auf die Beine gestellt worden ist. Und ich finde, wir sollten uns den Namen Lukas Nattrath wirklich merken, weil da versucht einer, eine Art Independent-Kino aufzubauen, was wirklich unabhängig ist. Und da lohnt es sich, diesen Namen und diesen Film zu entdecken.
Letzter Abend von Lukas Nattrath. Auch Deutschlandfunk Kultur verleiht einen Preis, und zwar an den, so heißt es, gesellschaftlich relevanten Film. Ausgezeichnet wurde die Österreicherin Clara Stern für Breaking the Ice. Ja, was ist an dem Film gesellschaftlich so relevant? Wie politisch ist er?
Ja, man könnte sogar sagen, es ist vielleicht der wahre Gewinner des Abends. Es gab noch den Drehbuchpreis für Clara Stern. Es gab auch den sehr wichtigen Preis der deutsch-französischen Jugendjury hier. Und das kann ich gut nachvollziehen, weil der Film von einer mehrfachen Emanzipation einer jungen Frau erzählt und so diesem Thema Gleichberechtigung und Identitätssuche sehr nachvollziehbare Bilder gibt. Ja, es geht um eine Eishockeyspielerin, die pflegt ihren dementen Opa, hilft der Familie auf dem Weinberg. Das ist eine junge Frau in einer ständigen Rollenfindung. Als Tochter, Enkelin, Geliebte, Kapitänin, wer will ich sein, was soll ich sein, wer sagt mir das, wer hilft mir? Das sind doch mittlerweile auch sehr politische Fragen geworden mit unserem Miteinander in unserer Gegenwart. Und Clara Stern schafft es, diese ganzen Schichten in einen sehr stimmigen Coming-of-Age-Stoff zu packen. Und das ist schon ein großes Talent, diese Regisseurin.
Zum Schluss des Festivals können wir Bilanz ziehen. Was lässt sich jetzt anhand dieser Ausgabe über den Zustand des deutschen Nachwuchsfilms sagen?
Ich glaube, dass wir wirklich eine Generation von Regisseurinnen sehen werden, die sich mit diesem Thema ostdeutsche Identitäten noch mal intensiver auseinandersetzen wollen. Das finde ich auch sehr wichtig und sehr interessant, dass es jetzt vielleicht auch 30 Jahre gedauert hat, bis die Zeit reif ist, dass das deutsche Kino sich diesen Themen noch mal anders widmet. Auf der anderen Seite habe ich in den Gesprächen mit den Regisseurinnen und Regisseuren gesagt bekommen, dass es eine Sehnsucht gibt nach einem schnelleren Arbeiten. Irgendwie scheint dieses ganze deutsche Filmfördersystem diese junge Energie auszubremsen. Hier geht es gar nicht um Millionenbeträge für Filme. Man will aber einfach auch mal drehen und nicht zwischendurch andere Jobs machen müssen. Also, dass das Regiefach oder das Autorenfach nicht ein Nebenjob wird. Ich glaube, da fehlen Rahmenbedingungen und die wurden auch ziemlich deutlich artikuliert. Es ist viel Potenzial da, es ist viel Bewegung da, es fehlt aber irgendwie das Geld und das Zutrauen in diese jungen Leute, dass sie uns mal ihre Bilder und ihre Geschichten präsentieren.
In Saarbrücken trifft sich die deutsche Filmbranche Anfang des Jahres ja immer zum ersten Mal, diesmal also nach der Pandemie. Wie war das Stimmungsbarometer?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe eine Branche erlebt, die sich in der Sackgasse befindet. Ich habe viel Frustration gehört. Ich würde sagen, diese deutschen Produktionsmechanismen, ich habe es jetzt gerade schon mal erwähnt, die sind irgendwie an ihr Ende gekommen. Und egal, ob man jetzt mit den Finanziers spricht, mit den Förderern, Produzenten, Verleihern, alle sagen, es muss sich etwas ändern. So wie wir bisher Filme in Deutschland hergestellt haben, geschrieben haben, produziert haben, so kann es nicht weitergehen. Und viele Augen richten sich in Richtung BKM, in Richtung Claudia Roth. Die will ja ihre Reform der Filmförderung auf der Berlinale vorstellen. Da ist die Skepsis natürlich groß, dass da ein großer Wurf kommen wird. Aber es ist schon interessant, dass mittlerweile alle im gleichen Boot ist. Ich habe niemanden getroffen, der gesagt hat, mir oder meiner Branche geht es gerade gut. Alle wollen, dass sich etwas ändert und alle sehen natürlich mit Spannung darauf, ob vielleicht so ein Impuls aus Berlin, aus der Politik kommen könnte. Richtig glauben tut das allerdings auch keiner.
Patrick Wilinski über das 44. Filmfestival Max-Ophüls-Preis, das heute in Saarbrücken zu Ende gegangen ist. Danke.
Bitte.
Und unser Filmmagazin Vollbild hat heute eine ganze Ausgabe aus Saarbrücken gesendet mit Patrick Wilinski. Nachzuhören in der DLF-Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht in diesem Jahr an die Schriftstellerin Judith Zander. Sie wird für ihren Gedichtband »Im ländlichen Sommer, im Winter zur See« ausgezeichnet. Da der vom Land Baden-Württemberg und dem Südwestrundfunk gestiftete Preis 2023 zum 40. Mal vergeben wird, wurde das Preisgeld von 10.000 auf 15.000 Euro erhöht. Überreicht wird die Auszeichnung am 3. April. Marie-Dominique Wetzel.
Die Preisträgerin Judith Zander wurde 1980 in Anklam in Mecklenburg-Vorpommern geboren. Sie hat bereits zwei Romane geschrieben. Der jetzt preisgekrönte Gedichtband ist ihr dritter. Die Fachjury lobte in ihrer Begründung Zanders äußerst nuancierte Wortarbeit und ihre hohe Musikalität. Damit schaffe sie einen Raum für Erfahrungen des Ostens und übersetzt sie in eine allgemeine kritische Reflexion von Erfüllung und Verlust.
Der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber hält die Nutzung von Facebook durch die Bundesregierung für problematisch. Kelber sagte hier im Deutschlandfunk Kultur, die Medienplattform sei nicht rechtskonform. Deshalb könne die Bundesregierung dort keine Informationsseite betreiben, um über ihre Arbeit zu berichten.
Menschen zu erreichen, auch bestimmte Anwendungen zu erreichen, stört mich gar nichts, die würde mich auch nichts angehen. Ich muss prüfen, ob das den Regeln und den Gesetzen entspricht. Und dort sind wir zu dem Ergebnis gekommen, aber auch unsere Kollegen in Deutschland und Europa. Eine Nutzung in dieser Form ist nicht rechtskonform, entspricht nicht den Regeln, weil halt viel zu viele Daten der Nutzenden, also der Bürgerinnen und Bürger, von Facebook gesammelt und ausgewertet werden.
Der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Ulrich Kelber. Der Schauspieler Dimitri Schad hat den mit 10.000 Euro dotierten Ulrich-Wildgruber-Preis erhalten. In jeder seiner Rollen würden ihn großer Charme und eine clevere Verschmitztheit auszeichnen, heißt es in der Begründung der Jury. Schad wurde 1985 in Kasachstan geboren. Er stand unter anderem an den Münchner Kammerspielen und im Berliner Gorki-Theater auf der Bühne. Im Kino war Schad in den Känguru-Chroniken zu sehen, im Fernsehen im Tatort und bei Polizeiruf 110. Der Ulrich-Wildgruber-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Der italienische Modedesigner Sabato De Sarno wird neuer Kreativdirektor bei Gucci. Das teilten das Modehaus und sein Mutterkonzern Kering mit. Der Designer aus Neapel hat für Prada, Dolce und Gabbana und Valentino gearbeitet. Als Kreativdirektor wird er für alle Kollektionen von Gucci verantwortlich sein, darunter Frauen-, Männer- und Ledermode, Accessoires und Lifestyle. Nach dem überraschenden Rücktritt von Gucci-Kreativdirektor Alessandro Michele im Herbst war darüber spekuliert worden, wer sein Nachfolger wird. De Sarno ist in der internationalen Modewelt relativ unbekannt. Er hat vor allem hinter den Kulissen gearbeitet.
Wieder gibt es in den USA einen Fall brutalster Polizeigewalt gegen einen Schwarzen. Anfang Januar wurde der 29-jährige Tyron Nichols bei einer Verkehrskontrolle in Memphis, Tennessee, von 5 Polizisten totgeprügelt. Um genau zu sein, von 5 schwarzen Polizisten. Sie alle wurden festgenommen und inzwischen angeklagt. Jetzt veröffentlichte Videos zeigen aus unterschiedlichen Einstellungen das Ausmaß der Gewalt. Ich bin mit Doris Simon verbunden, unserer Korrespondenten in Washington. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wie wird dieser Fall nach der Veröffentlichung der Videos jetzt in den USA diskutiert?
Ja, erstmal ist da Schock, Trauer, Entsetzen, dass es schon wieder passiert ist und dass es schon wieder keinen erkennbaren Anlass gegeben zu haben scheint für eine erstmal scharfe Kontrolle und dann schon überhaupt keinen für diese brutale, unfassbare Gewalt. Polizisten aus Memphis, Polizeibehörden im ganzen Land, auch die Polizeigewerkschaften, und das sage ich so ausdrücklich, weil das in der Vergangenheit nicht immer so klar war, haben ganz klar gesagt, es ist abscheulich, wie die 5 Polizisten da vorgegangen sind. Natürlich gibt es auch das immer existierende Misstrauen großer Bevölkerungskreise, insbesondere von ethnischen Minderheiten, von Schwarzen, von Latinos gegenüber der Polizei. Aber es gibt auch Fassungslosigkeit. Sie sagten es gerade, es handelt sich diesmal um 5 schwarze Polizisten, die jetzt wegen Totschlags angeklagt sind. Präsident Biden hat die Tötung des 29-Jährigen als, Zitat, eine weitere schmerzhafte Erinnerung bezeichnet an die tiefe Angst, das Trauma, den Schmerz, die Erschöpfung, die schwarze und braune Amerikaner jeden Tag erleben. Und er hat dazu aufgefordert, den US-Kongress das sogenannte George Floyd-Gesetz endlich zu verabschieden. Damit soll Polizeigewalt in die Schranken gewiesen werden. Es hat aber bisher keine Mehrheit im Kongress gefunden.
Wir haben leider eine sehr zitterige und wackelige, brüchelige Verbindung. Ich hoffe, dass die sich jetzt noch ein bisschen stabilisiert. Man konnte es gerade so verstehen. Polizeigewalt gegenüber einem Schwarzen, jetzt also ausgeübt von Afroamerikanern, spiegelt sich denn darin, wie tief und wie breit der Rassismus innerhalb der amerikanischen Gesellschaft verwurzelt ist? Also Rassismus, mit dem eben auch diese mutmaßlichen Täter sozialisiert worden sind.
Das wird jetzt natürlich wieder verstärkt diskutiert. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass diese Sondereinheit, der die 5 Polizisten in Memphis angehört haben, die Skorpione, schon früher wohl exzessiv Gewalt gegen schwarze Bürger angewandt habe. Und ein Anwalt der Familie von Tyron Nichols sagte, das sei ein Muster und gängige Praxis dieser Einheit gewesen. Auch deswegen, weil Verhalten und Praxis immer unkontrolliert bleiben. Die Polizei Chefin hat gesagt, die Einheit sei erfolgreich gewesen, Gewalt und Verbrechen in der Stadt einzudämmen. Aber wie gesagt, es gibt auch Experten, die sprechen von Rudelverhalten, weil die Polizisten in Memphis, so agierten sich dort auch, man sieht das auf diesen schrecklichen Videos, sozusagen jeder war einmal dran, den Mann, der schon längst am Boden lag und sich überhaupt nicht gewehrt hat, weiter zu schlagen. Aber die Frage, 5 Schwarze schlagen einen Schwarzen zu Tode, wie kann das sein, ist natürlich eine, die dieses Land bewegt.
Wahrscheinlich schaut man dabei auch in die Geschichte. Gab es ähnliche Fälle immer mal wieder?
Oh, unbedingt, unbedingt. Tyre Nichols Tod als Folge einer Polizeikontrolle, gerade auch gegenüber schwarzen, jüngeren Amerikanern. Das ist Alltag in den USA. Neu ist hier nur, wie die Polizeiführung reagiert hat, dass nämlich die Beamten sofort entlassen wurden, dass sie jetzt angeklagt sind wegen Totschlags, schwerer Entführung, schwerer Körperverletzung, dass ihnen wirklich lange Haftstrafen drohen. Auch eben 2 Deputies, die daneben standen. Früher haben Polizisten oft die Beweislage erstmal einsehen dürfen, bevor sie ihre Aussagen gemacht haben, also angeklagte Polizisten. Das war in diesem Fall nicht der Fall. Die konnten nicht nochmal die Bodies, die Videos aus den Bodycams angucken. Das ist hier ein neueres Vorgehen. Und was auch neu ist, ist, dass die Familie sehr schnell diese Videos aus den Bodycams zu sehen bekam und dann auch die Öffentlichkeit. Also, dass man nach draußen geht mit dem, was ist, dass man nicht mehr glaubt, in der Polizeiführung Sachen unter den Teppich kehren zu können. Aber insgesamt, die Zahlen sind wirklich dramatisch. Eine Datenbank der Washington Post, die seit 2015 geführt wird, die zeigt, dass allein im letzten Jahr 1096 Menschen aufgrund von tödlichen Polizeischüssen ums Leben gekommen sind.
Gibt es, Doris Simon, wie damals nach dem Mord an George Floyd, denn jetzt auch Demonstrationen, also Reaktionen auf den Straßen?
Ja, wenn sich Hörerinnen und Hörer an die Bilder von damals erinnern, das gibt sie aber in weit geringerem Umfang und sie sind alle friedlich. Dazu hat ausdrücklich auch nochmal die Mutter von Tyre Nichols des Toten aufgerufen. Nur das sei in ihrem und im Sinne ihres Sohnes und so ist es bislang auch geblieben.
USA-Korrespondentin Doris Simon live aus Washington. Vielen Dank dafür und ja, wir bitten die schlechte Leitung zu entschuldigen. Der Isländer Ragnar Kjartansson, der macht Kunst, die sich nicht um Genregrenzen schert. Konzert, Malerei, Theater, Performance und Skulptur, alles fließt hier ineinander. 2009 war er mit einer Langzeitperformance auf der Biennale in Venedig zu erleben und während der gesamten 6 Monate hat er sein Atelier in einem mittelalterlichen Palazzo eingerichtet und wieder einen seiner Freunde gemalt, in Badehose und unterschiedlichsten Posen. Schon da wurde deutlich, wie wichtig der Aspekt der Freundschaft in seinem Werk ist. Und genau darum geht es jetzt auch in der Ausstellung Acts of Friendship im Züricher Migros-Museum. Sie beginnt mit Kjartanssons Arbeit The Visitors, 2019 vom britischen Guardian zu einem der 25 besten Kunstwerke des 21. Jahrhunderts gezählt. Und die Washington Post meint, diese Arbeit sei qualitativ mit Manets Olympia oder Picassos Guernica vergleichbar. Na, das sind ja Maßstäbe. Laura Helena Wurth hat die neue Ausstellung in Zürich bereits gesehen. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Ja, was genau sieht und erlebt man bei diesem hochgelobten Projekt The Visitors?
Also man kommt in einen großen dunklen Raum, es ist eine 9-Kanal-Installation, das heißt es gibt 9 sehr große Bildschirme, große Screens, auf denen man jeweils einen Musiker, eine Musikerin sieht, in einem Zimmer in einer alten historischen Villa, die ist Upstate New York, das weiß man jetzt unbedingt als Zuschauer nicht, aber kann sich das so ein bisschen am Interieur ablesen und diese Musikerinnen und Musiker sind alle miteinander über Kopfhörer verbunden und spielen einen Song, den Kjartansson einen nihilistischen, feministischen Gospel nennt. Der geht 64 Minuten und die Musikerinnen und Musiker wandern eben in diesem Song immer wieder hin und her und treffen sich aber immer wieder beim Refrain, der lautet Once again I fall into my feminine ways.
Once again I fall into my feminine ways. Was ist denn damit gemeint?
Also die Zeile stammt aus einer Performance von Kjartanssons Ex-Frau, die dort eben auch mitgewirkt hat. Zu der Zeit haben die sich gerade frisch getrennt. Das spielt da vermutlich auch alles noch immer ein bisschen rein. Es stammt aus einer Performance von ihr, die sie eben in Island gemacht hat, wo sie sich jedes Mal, wenn sie das vorgeführt hat, einen Eimer Wasser vom Kurator über den Kopf hat kippen lassen, um es ein bisschen dramatischer zu machen. Und als sie die Zeilen geschrieben hat, hat sie erzählt oder mal gesagt, dass sie daran dachte, wie es so ist, dass ihrer Meinung nach Frauen immer eher bereit sind, alles hinter sich zu lassen und ihrem Herzen zu folgen.
Naja. Worauf läuft das Ganze jetzt hinaus? Gibt es da so eine Art großes Finale dieser Musikerinnen und Musiker?
Genau, also nachdem man da eben 62 Minuten durchgehalten hat, gehen die Musikerinnen, streifen ihre Kopfhörer ab und gehen alle durch dieses Gebäude und treffen sich vor dem Screen, auf dem die Terrasse gezeigt wird. Und dort ist auch der Chor zu sehen. Das heißt, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer im Ausstellungsraum treffen sich dann vor diesem Screen. Das ist so ein ganz schöner Nebeneffekt, dass man da auch als Zuschauer dann zum Schluss in so einer kleinen, ganz andächtigen Runde steht und diese andere kleine, andächtige Runde anschaut, die auf dem Screen dort das große Finale dieser Performance ja auch feiert.
Wie fügt sich denn diese Arbeit jetzt zu diesem überspannenden Thema der Ausstellung Acts of Friendship?
Acts of Friendship ist eine dreiteilige Ausstellungsreihe des Migros-Museum. Und The Visitors setzt jetzt sozusagen den Grundton und stimmt einen auf dieses übergreifende Thema. Ein Acts of Friendship ist eine dreiteilige Ausstellungsreihe. Die erste sieht man jetzt. Und die Arbeit ist deswegen dafür natürlich auch passend, weil sie zum einen einer Freundschaft entspringt. Also Kjartansson ist mit allen diesen Leuten, die dort in diesem Haus sind, befreundet. Der Prozess, das Ganze entstehen zu lassen, hat 2 Wochen gedauert. Da haben die sich eben in diesem Haus in Upstate New York, haben sich dort betrunken, haben gestritten, waren im Wasserfall schwimmen. Also all dieses kreative Potenzial, das irgendwie in Freundschaft liegt. Und die Sache ist die, das sind zwar alles seine Freunde, aber eben in Island alles angesehene Kreative. Also da sind Filmemacher mit dabei, Poeten, Musiker. Und da war eben seine Ex-Frau mit dabei, wie gerade schon erwähnt, eine andere. Die Akkordeonspielerin aus dem Film hat ihren neuen Freund mitgebracht, der dann einfach spontan seinen Onkel und seine Mutter auch mitgebracht hat, die sie dort zum ersten Mal gesehen hat. Also all diese unterliegenden Emotionen fließen da auch nochmal mit ein. Und das ist eigentlich so eine ganz schöne Metapher für den Rest dieser Ausstellung.
Freundschaft, das ist sozusagen die Überschrift. Spiegelt sich dieses Thema Freundschaft denn auch im kuratorischen Konzept?
Genau, also das kuratorische Konzept ist eigentlich so ein ganz simpler Kniff, der aber immer total gut funktioniert und irgendwie sehr liebenswert geradezu auch ist. Also die haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihren Lieblingswerken und wie sie diese Werke mit dem Thema Freundschaft verbinden, befragt. Und in diesem ersten Akt eben von 3 sind das jetzt größtenteils die Leute vom Aufsichtspersonal und die Besucherbetreuung. Und da sind ganz schöne und überraschende Arbeiten zu sehen aus der Sammlung eben. Da ist dann eine Arbeit zum Beispiel von Olaf Bräuning, wo man eine Wippe sieht, auf der eine blonde Frau mit einem Skelett wippt. Und daneben auf den Labelschildern sieht man eben immer, was diese Mitarbeitenden dazu sagen, was sie damit verbindet. Und dann gibt es dort irgendwie den schönen Satz zum Beispiel, manchmal kann sich Arthandling anfühlen wie Geschenke auspacken. Oder eine andere Mitarbeiterin fühlt sich der Arbeit Club Berlin von Angela Bollack sehr verbunden, weil da geht es um Musik und dann muss man Kopfhörer aufsetzen, weil sie sich eben an ihre eigenen Freundschaften, die sich speziell in der Jugend eben sehr über Musik angefädelt haben, da verbunden fühlt. Und das Tollste, muss man tatsächlich sagen, ist, dass während dieser ganzen Ausstellungszeit, also auch noch für Akt 2 und 3 bis in den September, der Eintritt in die Ausstellung frei ist. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Und dafür bietet The Visitors wirklich ein großes Werk, glaube ich, das perfekte Hintergrundrauschen an.
Laura Helena Wurth über Ragnar Kjartanssons The Visitors, die neue Ausstellung im Migros-Museum für Gegenwartskunst in Zürich. Zu sehen dort bis 28. Mai. Danke.
Danke.
Und jetzt arbeiten wir nochmal einen dicken Zeitungsstapel durch Tobias Wenzels Kulturpresseschau mit dem Wochenrückblick und Sonntagsausblick.
Es ist ein Tanz am Kraterrand. Diese Bundesregierung wird weniger als zögerlich in die Geschichtsbücher eingehen, sondern als die, die alle Beschränkungen, Kontrollen, Zurückhaltungen einer langen Friedenszeit zerbrach, schrieb Friedrich Küpersbusch in der Taz, noch bevor Olaf Scholz bekannt gab, Leopard 2 Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern. Grüne, FDP, Union und ein strammer Medientenor eifergeifern der nächsten Waffengattung entgegen. Da geht es dann um Kampfjets, deren Überführung uns völkerrechtlich in den Kombattantenstatus brächte. Und tatsächlich wurden unmittelbar nach der Entscheidung des Bundeskanzlers Stimmen, vor allem aus der Ukraine, laut, Deutschland solle nun auch Kampfflugzeuge liefern. Trotz seiner Entscheidung für die Lieferung von Leopard-2-Panzern gilt Olaf Scholz vielen als großer Zögerer. Der britische Historiker Timothy Garton Ash schuf deshalb im Englischen einen Neologismus, Scholzing. Oliver Georgi und Konrad Schuller erklären die Bedeutung des Wortes in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung so. Energisch und stets im Brustton der Überzeugung gute Absichten verkünden, deren Umsetzung dann aber so lange verzögern, bis a. Joe Biden endlich auch was liefert, b. Christine Lambrecht zurückgetreten ist und von der Misere ablenkt und oder c. nicht nur alle Bündnispartner und Anton Hofreiter, sondern selbst Rolf Mützenich und die Meinungsumfragen keine Alternative mehr sehen und ein Handeln unausweichlich geworden ist. Ist das vermeintliche Zögern und Zaudern von Olaf Scholz möglicherweise nur ein gewiefter Schachzug? Das vermutete Nele Polacek in der Süddeutschen und verwies auf die Verzögerungstaktik von Popstars. Popstars kommen natürlich nicht Punkt 8 Uhr auf die Bühne, sondern schicken erst mal Vorbands los und lassen das Publikum anschließend ungeduldig klatschen, pfeifen und jubeln, bis sie doch noch auf die Bühne kommen, schrieb Polacek. Und weiter? Das muss man erst mal schaffen. Schwere Waffen zu liefern und gleichzeitig von den Autoren des in der Emma erschienenen offenen Briefs gegen die Lieferung von schweren Waffen für bedachtes Verhalten gelobt zu werden. Kann es also sein, dass Scholz das Narrativ des Zauderers als den kleinstmöglichen Preis erkannt hat, den zu zahlen er gerne bereit ist? Scholzt Scholz also in diesem Sinne? Und was würde eigentlich Putinieren bedeuten? Der Historiker und Osteuropa-Experte Karl Schlögel hält den Begriff Putinismus für am besten geeignet, um das heutige Russland unter Putin und das System des russischen Präsidenten zu fassen. In der Welt gab Schlögel unter anderem dieses Beispiel. Soldaten, die Kriegsverbrechen begangen haben, zeichnet Putin mit Orden aus. Und über die Ermordung von politischen Gegnern lässt er seinen Sprecher verlauten, dass der Präsident noch keine Zeit gehabt habe, sich von dem Vorgang ein Bild zu machen. Vielleicht sollte man gar nicht mehr mit Putin selbst sprechen, sondern nur noch mit seiner Version der künstlichen Intelligenz. Oder mit der von Jesus. Jesus hatte letztens einen nicht so guten Tag, sagt er, zu viele Momente des Zweifels und der Wut, schrieb Michael Morstedt in der SZ über eine App, die es Nutzern erlaubt, mit bekannten Persönlichkeiten, Lebenden wie Toten, zu chatten. Meist gratis. Meist. Sie möchten den KI-Hitler freischalten? Kostet 15,99 €. Die künstliche Intelligenz von Nazis und anderen Verbrechern würde allerdings wortgewandt und abwiegelnd deren Unschuld beteuern. Statt Fake News also automatisierte Geschichtsfälschung, kommentierte das Morstedt und erwähnte die Gefahr, einige Menschen könnten die künstliche Intelligenz mit den Prominenten selbst verwechseln. Vor kurzem wurde ein Mitarbeiter von Google entlassen, der sich in eine Form von künstlicher Intelligenz verliebt hatte, schrieb dazu passend Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen. Erst habe die ganze Welt amüsiert mit ChatGPT herumgespielt, schrieb Adrian Kreie in der Süddeutschen. Aber nun herrsche mit Blick auf diese künstliche Intelligenz Panik, etwa in der kreativen Szene und bei Universitätsdozenten. Vor ein paar Tagen bestand ChatGPT die Zulassungsprüfung für amerikanische Ärzte, dann die für Anwälte und schließlich auch noch die Diplomprüfung für den Masters of Business Administration an der Ivy League Wirtschaftsuniversität Wharton School. Jürgen Kaube fragte deshalb zu Recht in der FAZ, was den Menschen noch von der künstlichen Intelligenz unterscheide. Der Algorithmus kann Referate zum Anfang von Hegels Logik hervorbringen, aber wir würden uns trotzdem mit ihm nicht auf einen Cappuccino verabreden, schrieb Kaube. Die menschlichen Fähigkeiten sind viel stärker in unseren Möglichkeiten verankert, etwas wahrzunehmen, es in Körperbewegungen umzusetzen und spontan zu reagieren, als in Kognition und in Wissen. Vermutlich macht den Menschen auch zum Menschen, dass er sich entscheiden kann, es ruhiger angehen zu lassen, sich in Muße zu üben. Marc Simons berichtet in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über eine aus China stammende Bewegung, die nun auch in Deutschland Anhänger findet. Dieser sogenannten Tang-Ping-Bewegung zufolge müsse der Mensch weniger arbeiten, um sich vom Joch der Arbeit zu befreien und glücklicher zu werden. Tang-Ping bedeute, erläutert Simons, liegen bleiben oder flach liegen. Die Überschrift zum Artikel: Flachliegende aller Welt, vereinigt euch.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Und das war unser heutiges Fazit mit Britta Bürger.